Hallo, herzlich willkommen hier im Podcast Liebe Zeitarbeit. Es gibt Neuigkeiten zum Bürokratie- oder vom Bürokratieentlastungsgesetz, gerade was die Schriftform angeht. Und ihr wisst, es ist ein rechtliches Thema. Da bin ich nie alleine, sondern da hole ich mir meinen Experten an die Seite. Und da habe ich mir diesmal auch wieder den Dr. Alexander Bissels von CMS zur Seite geholt. Alex, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder über dieses Thema austauschen. Ich hoffe, es ist eigentlich das letzte, Ich hoffe nicht, dass das letzte Mal, dass wir uns austauschen, sondern zu anderen Themen dann auch, aber dass das Thema jetzt eigentlich durch ist und dass wir dann uns hoffentlich in Kürze darüber freuen können, dass wir da eine Veränderung bekommen. Erstmal herzlich willkommen, Alex hier.
Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Wie immer eine Ehre. Und diesmal ja über ein ausgesprochen positives Thema. Wir müssen uns jetzt gar nicht über Probleme, Schwierigkeiten, sondern mal über was Schönes unterhalten. Das ist doch mal sehr nett.
Was ist denn da Neues, Schönes passiert? Was ist genau passiert? Der Bundestag hat wieder getagt.
Hat getagt, genau. Also nach der parlamentarischen Sommerpause. Also inhaltlich gar nicht so wesentlich viel Neues, sondern wir hatten uns ja schon mal darüber ausgetauscht, dass beabsichtigt war, die im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorgesehene Schriftform für Arbeitnehmerüberlassungsverträge ja runterzudampfen, sage ich mal vorsichtig, auf die Textform. Das war politisch natürlich alles umstritten, es wurde viel und breit diskutiert und nunmehr hat dann der Bundestag in seiner zweiten und dritten Lesung am 26.09.2024 grünes Licht für diese gesetzliche Anpassung gegeben. Man ist also schon einen Schritt weitergekommen in der parlamentarischen Gesetzgebungskaskade, so diesmal vorsichtig formulieren. Also das Gesetz, was erwartungsgemäß ja kommen sollte, hat nun die nächste Hürde genommen, ist also auf dem besten Wege dann auch jetzt mal in Kraft zu treten, dann auch für die Praxis die Erleichterungen zu bringen, die dann die Textform mit sich bringen. Aber ja. Man kann jetzt natürlich schon sich freuen darauf, aber es gibt noch ein paar Schritte, die es im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren zu beachten gilt.
Zu wann soll das denn überhaupt kommen? Zum 1.1.
glaube ich. Ja, pass auf. Ich komme okay. Gleich zu. Es muss sich nämlich nochmal der Bundesrat mit der Angelegenheit befassen. Das hat man alles vor der Sommerpause nicht mehr hinbekommen. Und nach gegenwärtigen Planungen dürfte es wohl der 18.10. sein. Und im Gesetzestext, so er denn nicht mehr geändert wird, ist vorgesehen, dass dann insbesondere die Vorschriften zur Anpassung des AWG dann im darauffolgenden Quartal in Kraft treten. Und da wir jetzt ja schon in Q4 sind, wird das nächste Quartal, das erste Quartal 25 und demgemäß, wie von dir gerade angedeutet, würde das Ganze dann zum 1.1.25 dann in Kraft treten und könnte dann umgesetzt werden.
Mhm. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass der Bundesrat dann noch sein Veto oder noch irgendwelche Bedingungen einbaut oder?
Das ist unwahrscheinlich, dass da jetzt noch was kommt. Das dürfte jetzt insoweit reiner, in Anführungsstrichen, Formalismus sein, dass es dann durchgewinkt wird. Das ist ja lang und breit schon diskutiert worden, aber man weiß ja nie, ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt noch was groß kommen wird oder dass da gewisse Mechanismen eingezogen werden, die dann zu einer weiteren Verzögerung führen. Man muss ja vor Augen führen, ich meine, die Ampel will ein im Rahmen der Entbürokratisierung durch das Gesetz 1 Milliarde Euro sparen. Das ist ja schon mal eine stolze Summe. Eigentlich fürs Nichtstun. Also man muss ja nicht viel dafür tun, sondern muss ja abschaffen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass man jetzt ja circa ein Jahr schon über diese Maßnahmen diskutiert, das ging ja los in Merseburg mit der Ampel und den dort getroffenen Festlegungen zu entbürokratisieren, ist man jetzt ein Jahr weiter, hat also eine Milliarde sozusagen erstmal wieder weiter durchgebracht. Man hat vor der parlamentarischen Sommerpause, hat man in Anführungsstrichen diskutiert, ich will nicht sagen getrödelt, hört sich so bös an. Das verschob sich jetzt im Ergebnis wieder, das Inkrafttreten um ein Quartal, heißt also schon wieder 250 Millionen weg. Ne? Also das heißt, es ist ärgerlich auf der Zeitachse, aber auch wirtschaftlich von Bedeutung, weil das Volumen wird ja, wie gesagt, mit 1 Milliarde beziffert und je länger das dauert, jeder Monat, der ins Land geht, ja, werden 100 Millionen verbrannt. Also das ist ein bisschen schade, ein bisschen traurig, dass das dann doch länger gedauert hat, als das eigentlich zu erwarten war, denn wir müssen uns immer vergegenwärtigen, es geht ja nur in Anführungsstrichen darum, dass Formerfordernisse runtergedampft werden, dass Fristen verkürzt werden. Also eigentlich wird man meinen, nichts, was einem jetzt richtig wehtäte. Und selbst da hat man da so einen gewissen zeitlichen Hänger.
Mhm. Also das BEG 4, ne, Bürokratieentlastungsgesetz, BEG 4, wir haben es ja auch im Titel drin, wir müssen es dann auch nochmal im Podcast erwähnen, dass das auch SEO-technisch gut funktioniert. Mittlerweile hört Google ja auch in alle Audio-Files und alle Videos rein, damit es für die Suchmaschinenoptimierung auch richtig ausgespielt wird. Deshalb haben wir es nochmal kurz genannt. Aber Alex, mal deine Einschätzung. Ich höre jetzt immer so aus der Branche, ist ja schön, dass das jetzt kommt, aber es wird noch gar nicht so richtig Anwendung finden, weil muss jetzt mal in Rahmenverträgen steht immer noch drin, dass es halt der Schriftformerfordernis obliegt und nicht der Textform. Also das müsste halt auch geändert werden. Dann in unserem Tarifvertrag ist es, glaube ich, ja auch fixiert. Und in vielen Verträgen steht es auch drin, dass immer noch Schriftform ist. Also die müssen ja auch geändert werden. Also können wir alle nicht irgendwie jubeln. Ich will halt jetzt nicht kleinreden. Aber ich höre dann immer so einen Dämpfer, ja, aber das ist in den Verträgen noch gar nicht drin. Aber kann ich trotz der Verträge, wenn da noch Schriftform steht, trotzdem schon die Textform anwenden und kann dann sagen, hier, hör mal zu, die Bundesregierung hat das so entschieden, Bürokratieentlastungsgesetz 4, jetzt können wir da aktiv werden und jetzt braucht es nur noch der Textform.
Ja, wir müssen unterscheiden, zum einen, was der Gesetzgeber zulässt und worauf sich die Parteien verständigt haben. Ne? Da kann man ja auch über das Gesetz hinaus Regulative finden. Und auch übererfüllen gesetzlich. Natürlich steht in den ganzen, insbesondere Rahmenverträgen drin, dass eine Änderung oder darauf abzuschließende Einzelarbeitnehmerüberlassungsverträge der strengen Schriftform bedürfen, weil das natürlich im Gesetz so vorgesehen war. Also es war eine Art deklaratorische Wiederholung des Gesetzestextes, damit jeder auch weiß, ja, wir müssen hier ordentlich unterschreiben und so weiter. Und in der Tat kann man nun vertreten, wenn der Gesetzgeber dann diese Schriftform runterdampft auf die Textform, dass diese Verträge so zu verstehen sind, dass die Parteien über die Textform hinaus weiterhin an der Schriftform hängen bleiben, ne, weil die es in der Vergangenheit eben so parteiautonom festgelegt haben, dass es auch sozusagen über den 1.1.25 Wirkung entfaltet. Und in der Tat muss man dann, und das sollte man zumindest, das wäre eine Empfehlung von mir, dass dann die Rahmenverträge, die ja auf eine längerfristige Geschäftsbeziehung ausgerichtet sind, dass die dann zumindest angepackt werden, indem die Parteien festlegen, also es muss ja kein episches Werk sein, da reicht ein Einzeller, sagt, ab dem 1.1.25 gilt eben statt der Schriftform in Paragraph XYZ nunmehr die Textform. Sollte man machen, damit man nachher nicht sich da einen fängt, in Anführungsstrichen, dass dann der Vertrag formnichtig ist, weil man sagt ja klar, Gesetz Textform, aber ihr habt in eurer Vereinbarung Schriftform drin und habt dann munter per E-Mail oder wie auch immer diese Verträge dann abgeschlossen. Das ist alles formnichtig. Also das sollte man noch im Schirm haben und vor dem Hintergrund ist es vielleicht gar nicht so schlecht, muss man jetzt aus der Warte sagen, dass man noch ein bisschen Zeit hat, um dann sich darauf einzustellen und dann eben insbesondere die Rahmenverträge mit großen Kunden anzupacken. Für Neuabschlüsse ja kein Problem. Da kann man ja von vornherein bei der Vertragsgestaltung sagen, so, wir machen jetzt Schriftform und wenn es dann zum 1.1. mutmaßlich zum Wechsel zur Textform kommt, dann schreiben wir es jetzt schon mal rein, dass man also das nicht nochmal drehen muss nachher. Das kann man ja machen. Sollte man aber auch Schirm haben und dann die Verträge entsprechend schon mit Klauseln versehen.
Gut, und natürlich auch immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Muss ja nicht unbedingt mit dem Kunden Stress geben, aber wer ganz auf der sicheren Seite sein möchte, muss seine Verträge einmal durchschauen, ob das da auch drin steht. Ne? Kann ja auch sein, dass man das irgendwie auch angelehnt hat oder dass man, weiß nicht, ob man es wirklich da wiederholen muss oder ob man sagt, vielleicht hat der eine oder andere auch gar nicht definiert. Aber das wäre ja schon mal ein Grund, das nochmal sich anzuschauen. Aber wie gesagt, nur wenn der Kunde eigentlich auch ein Problem damit hat, wenn man mit dem Kunden gut klarkommt, alles passt.
Du sagst immer, man kann ja in good terms sein, aber üblicherweise streitet man sich ja nicht ohne Grund. Und wenn es dann zu einer Eskalation kommt, kann es natürlich schon sein, dass sich dann der eine oder andere dann auf die Formnichtigkeit dieses Vertrages dann doch beruft, obwohl das alles bislang friedlich gelaufen ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass möglicherweise auch die Bundesagentur für Arbeit ein Auge drauf werfen kann. Klar, das geht jetzt nicht Richtung Zeitarbeitnehmer, weil der Vertrag ja erstmal zwischen dem Personaldienstleister und seinem Kunden geschlossen ist und dadurch der Zeitarbeitnehmer jetzt da nicht beschnitten wird. Aber dennoch könnte man natürlich aus dieser Formwidrigkeit, der Formlichkeit ableiten, ja, du bist unzuverlässig, du hältst dich nicht an deine Verträge, die du geschlossen hast, im Verhältnis zu deinem Kunden und umgekehrt. Also ich will ja jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen. Wahrscheinlich würde es so sein, wie du sagst, dass das in 99,5% der Fälle überhaupt keine Rolle und keine Diskussion keiner Diskussion bedarf. Aber dennoch sollte man sich der Sache annehmen und da machen wir uns mal nichts vor. Wir müssen ja sowieso ständig und immer mit den Kunden reden über Preisanpassung hier, Preisanpassung da. Warum nicht dann in die nächste Runde auch mitnehmen? Lasst uns das bitte hier auch in eurem Sinne vereinfachen. Wir schreiben es ausdrücklich rein. Alle sind happy und gut ist.
Okay. Da haben wir jetzt die Rahmenverträge und die normalen Verträge, die ich mit Kunden habe, wo ich Dinge fixiert habe. Wie sieht es mit dem IGZ und mit dem BAP-Tarifvertrag aus? Da steht ja auch was dazu drin, oder ist das gar nicht da geregelt?
Ja, also die Tarifwerke, die verhalten sich jetzt nicht zur Form des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages, sondern sie verhalten sich zur Form, die ein Arbeitsvertrag haben muss. Hat es nichts mit der Änderung zu tun, über die wir gerade gesprochen haben, sondern eine weitere Änderung, die jetzt im Bürokratisierungsentlastungsgesetz römisch viertens, hallo Google, das Grüßen, habe ich es auch nochmal platziert, noch geändert wurde, nämlich dass der Nachweis nach dem Nachweisgesetz nunmehr in grundsätzlichen Textformen möglich ist. Und dann diskutiert man nunmehr darüber, ja, ist das wirklich eine Erleichterung in der Praxis, dass man das jetzt per Textform machen kann, oder steht eben die tarifliche Vorschrift, Arbeitsverträge bedürfen der Schriftform, sowieso darüber, und man sagt dann, naja, ihr müsst sowieso alles in Schriftform machen, was dann eben mit Arbeitsvertrag, Nachweis und so weiter zu tun hat. Ich sehe das im Übrigen nicht so. Also das Schriftformerfordernis in den Tarifverträgen ist rein deklaratorisch. Wenn man gegen die Schriftform verstößt, führt das nicht dazu, dass ein Arbeitsvertrag nichtig oder unwirksam ist. Also das ist aus Arbeitnehmergesichtspunkten, wäre das unbillig zu sagen, wir halten uns nicht an eine Form und du, lieber Arbeitnehmer, hast einen Nachteil dadurch. Also es sind deklaratorische Schriftformerfordernisse, die meines Erachtens aber nicht sperrend wirken, wenn man gesetzlich andere Formerfordernisse sich nutzbar macht. Da kann man sicherlich viel und munter darüber streiten auch, ob und inwieweit das kollidiert. Aber du hast ja gerade schon gesagt, ist ja auch kein brandheißes, ist ein neues Thema mehr, dass man da auf Verbandsebene mit den Gewerkschaften diskutiert und möglicherweise da auch einen Konsens findet. Das Ganze ist ein bisschen hakelig, weil gerade diese Formerfordernisse, Nachweis, Arbeitsvertrag auch im Gesetzgebungsverfahren scheinbar eine große Rolle gespielt haben. Und deswegen hat das wohl auch so lange gedauert, weil das Bundesarbeitsministerium, so hört man, alles hören sagen, da ein bisschen auf die Bremse getreten ist, weil man immer hört, ja, wenn das alles per Textform, digital und so weiter, dann übervorteilt man Arbeitnehmer, die haben dann nichts Beweisfestes in der Hand, nichts mit Unterschrift drunter, und das mag natürlich dann auch seine Fortsetzung finden, wenn man dann über Arbeitsverträge nach den Tarifverträgen der Zeitarbeit spricht, beziehungsweise die auf deren Grundlage geschlossen werden. Also es ist ein bisschen müßig, weil es in meinen Augen eher ein sehr formales Thema ist und das ein bisschen ablenkt von ja anderen Themen, die man dann sicherlich besser und breiter diskutieren könnte, gerade in tariflicher Hinsicht.
Aber ist ja schon mal wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, auch wenn die sich bis zum 1.1. sich nicht zusammenfinden und einen neuen gemeinschaftlichen Tarifvertrag zu dem GVP machen, wenn wir weiterhin den IGZ oder den BAP haben, weißt du aus dem Kopf, ist der denn auch über den 1.1.2025 weiterhin gültig oder läuft der auch aus?
Nee, wir reden ja da über den Manteltarifvertrag. Der ist ja, wird ja in der Regel nicht gekündigt oder angepackt. Das sind ja in der Regel die Entgelttarifverträge, die ja dann eine Befristung haben. Und dass jetzt der Manteltarifvertrag gekündigt wird, das sehe ich nicht. Und das wird auch, glaube ich, nicht ernsthaft diskutiert. Sondern natürlich ist man da im Austausch auf Verbandsebene und auch mit Gewerkschaften, um ja diese Zusammenführung mal anzuschieben. Ob das dann bis zum Jahreswechsel klappt, da wäre ich mal verhalten pessimistisch. Also das wird sicherlich ein bisschen schwierig werden. Aber das wäre natürlich auch eine Gelegenheit, in der Zusammenführung der Tarifwerke auch mal dieses Thema anzupacken. Man muss sich vorstellen, da sind ja auch schon so ein paar alte Hunde drin, um es mal vorsichtig zu formulieren. Im BAP-Tarifvertrag finden wir einige Regelungen zur Arbeitsunfähigkeit und auch zur Vorlage von ja körperlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Ja, das gibt's seit dem 1.1.23 nicht mehr. Ne? Also da muss kein Arbeitnehmer mehr sowas vorlegen, sondern er muss zum Arzt gehen, sich da untersuchen lassen, krankschreiben lassen. Das wird dann eben elektronisch abzurufen sein vom Arbeitgeber. Da ist nichts mehr mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen, auch wenn das in der Praxis sicherlich noch gemacht wird, aber das ist im Gesetz nicht mehr vorgesehen. Na, also das zeigt eben, dass die Tarifverträge auch inzwischen so ein bisschen in die Jahre gekommen sind und da mal an der einen oder anderen Stelle dann nachaktualisiert werden müssen. Und da wird sich auch anbieten, mit der Schriftform mal darüber zu diskutieren. Aber wie gesagt, da ist die, sind die Gewerkschaften wohl immer etwas kritischer.
Alles, was die reinnehmen oder streichen, wollen die in der Regel irgendwie im Gegenzug auch auf anderer Seite dann zu deren Gunsten irgendwie sehen oder dass andere Dinge rauskommen oder so. Also muss man ein bisschen, ich will ja nach wie vor immer noch auch die Verhandlungsführer, die für uns tätig sind, ja auch in den Podcast bekommen. Grüße gehen nochmal raus, will jetzt hier keinen namentlich nennen, aber ich habe schon den einen oder anderen angesprochen, dass wir gerne mal einen Podcast machen können, dass wir da nochmal so ein bisschen genauer Einblick nehmen können, wie die Verhandlungen so sind, weil ich das auch glaube, dass das da draußen gar nicht den Leuten bewusst ist, wie so eine Verhandlung aussieht, wie die abläuft, was das auch für Schwierigkeiten sind und dass es immer halt immer ein Geben und Nehmen ist, dass gemeinschaftlich verhandelt wird und die Gegenseite, die Gewerkschaften haben andere Vorstellungen, als wir das jetzt vielleicht dann haben und deshalb finde ich es wichtig, wenn man da auch mal drüber spricht. Aber du hast ja auch was Wichtiges dann gesagt, wenn das zum 1.1. kommt, so wie es ja auch aussieht und wird jetzt nur noch durch den Bundesrat, dann heißt das ja, wir können es umsetzen, obwohl eigentlich noch kein neuer Tarifvertrag, weil nur der Verband könnte rechtlich dann sagen, das ist nicht in Ordnung, wie es macht, aber wird er ja nicht sagen, weil es ist ja ein Vorteil und somit muss es jetzt nicht zwingend zum 1.1. schon geändert sein, dass wir das überhaupt anwenden dürfen?
Ja, da wird, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob man das zumindest partiell dann angeglichen bekommt. Man muss ja nicht den ganz großen Wurf machen, man könnte es ja auch dann relativ dosiert dann machen, mit Blick auf diese einzelne Regelung, ob das dann konsensfähig ist, weiß ich nicht, weil du sagst jetzt zu Recht, alles, was die Arbeitgeberverbände wollen, wird an anderer Stelle dann sozusagen gegenverhandelt, dass man da nachgeben muss, man muss mal schauen. Aber wir müssen ja auch, wie gesagt, differenzieren. Also dass der Arbeitsvertrag, oder nochmal einen Schritt zurück, Arbeitsverträge, das ist ja auch so ein bisschen der Trugschluss, der auch von Herrn Buschmann dann immer wieder geäußert wurde, dass Arbeitsverträge zukünftig per E-Mail abzuschließen sind. Ja, das ist aber nichts Neues. Also das würde verknüpft dann mit dieser Bürokratisierungsentlastungsaktion. Meines Erachtens aber völliger Käse, denn grundsätzlich kannst du auch jetzt Arbeitsverträge mündlich mit Rauchzeichen oder wie auch immer abschließen. Du brauchst keine immer wie geartete schriftliche Erklärung. Es sei denn, du hast natürlich solche Geschichten wie jetzt im Tarifvertrag, dass du da irgendwelche Klauseln drin hast, die dann eine Schriftform anordnen. Wie gesagt, die würde ich als diktatorisch verstehen, also nicht als zwingend. Und nochmal zurück zu Herrn Buschmann. Wenn er sagt, ja, Arbeitsverträge können per E-Mail geschlossen werden, mag das zumindest fast richtig sein. Aber wir wissen alle, Befristungen, die oftmals ja in Arbeitsverträgen vorgesehen sind, mit Sachgrund, ohne Sachgrund, die bedürfen nach wie vor der strengen Schriftform, also Wet Ink, oder können ersetzt werden dann durch eine qualifizierte elektronische Signatur. Also natürlich kann man auch einen befristeten Arbeitsvertrag per E-Mail abschließen, nur dann hat man keinen befristeten, sondern einen unbefristeten. Also von daher ist die Diskussion, die sich darüber rankt und auch dieser Werbeeffekt, der dann da von Herrn Buschmann immer wieder in den Vordergrund geschoben wurde, auch nur so halb wahr, in Anführungsstrichen, oder zumindest nicht hundertprozentig richtig gewesen. Bei wem das Thema mit Befristungen dann immer in den Arbeitsverträgen haben, die ja auch in der Zeitarbeit vielfach vorkommen, im öffentlichen Dienst übrigens noch viel mehr. Ist das mit dem Arbeitsvertrag und der E-Mail auch nicht mehr ganz so weit her. Und da muss man sagen, da ist man dann irgendwie so auf halber Strecke stehen geblieben, denn es war ja auch mal wieder diskutiert worden, ja, jetzt außerhalb des Parlaments natürlich, ob man nicht auch die Schriftform für die Befristungsabreden unterdampft auf eine Textform. Das ist eben nicht geschehen, zumindest nicht in der Breite. Aber man hat dann so ein Türchen geöffnet, will ich mal vorsichtig sagen, nämlich wenn du Arbeitsverträge auf das Renteneintrittsalter abschließt, was ja auch in vielen Arbeitsverträgen vorkommt, also dass du mit Anspruch auf eine Altersrente dann automatisch aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidest, das passiert nicht automatisch. Also, es gibt keinen Grundsatz, ohne eine Vereinbarung scheidest du immer mit dem Renteneintrittsalter aus, sondern es muss vereinbart werden. Es ist rechtstechnische Befristung. Und dort wirkt jetzt aber auch das BEG römisch viertens, dass man selbige, also diese besondere Befristungsabrede zukünftig per Textform machen kann. Also insoweit dann eine Erleichterung zumindest, aber kein großer Wurf in dem Sinne. Aber möglicherweise ein Spalt geöffnet, um dann über dieses Regel dann noch die Befristungsabreden insgesamt mal anzupacken. Also kann man sagen, nach dem BEG römisch viertens ist vor dem BEG römisch fünftens, ne, wo man das dann vielleicht auch ernsthaft mal diskutiert, aber das Weißt du,
aber da, bei der Geschwindigkeit, die wir jetzt hier so haben, können wir 2030 irgendwie mit dem Abschluss rechnen. Vielleicht wird böse gemeint, oder 2028 oder irgendwie so.
Ja, nicht ganz unwahrscheinlich. Man wird jetzt irgendwann in den verschärften Wahlkampfmodus da überleiten. Und dann ist natürlich die Frage, ob und inwieweit dann noch ernsthaft regiert wird. Also deswegen glaube ich, für diese Legislatur ist es dann dasjenige, was wir bekommen werden. Und das alles andere wird dann auf die nächste Legislatur geparkt werden müssen.
Aber du glaubst schon, dass auch die Gesetzgebung schon auch ein Interesse daran hätte, dass auch da die Textform möglich ist, auch bei befristeten Arbeitsverträgen?
Na, ich will nicht sagen die Gesetzgebung, sondern die Gesetze werden ja gemacht vom Parlament oder vorgeschlagen von der Regierung. Und da kommt es natürlich wieder maßgeblich auf die parteipolitische Färbung an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich die Parteien, die dann eher der Wirtschaft oder Arbeitgebern zugeneigt sind, und die Farben kennen wir alle, dass da natürlich schon ein Interesse besteht. Aber ich glaube, dass dann eben gerade bei der gegenwärtigen Besetzung des BMAS, dass da wenig möglich ist, davon wegzukommen, eben weil dann gesagt und behauptet wird, dass es aus Arbeitnehmerschutzgesichtspunkten brauchen wir da eine strenge Schriftform. Und gehen da nicht von runter, ne? Also das ist ja immer die Diskussion, ne? Also es hat eine Warnfunktion, klar, und man hat schnell eine E-Mail geschrieben und bestätigt und so weiter. Ja, gut, aber immer das Argument vorzuschieben, man muss Menschen vor sich selber schützen, das finde ich irgendwie nicht den richtigen Angang. Natürlich gibt es auch schützenswerte Personen, weil sie das nicht verstehen und so weiter. Aber die Frage ist ja immer, wer gibt da den Ton an? Immer der letzte Waggon für den ganzen Zug und bremst dann alles. Also da muss man irgendwo mal einen vernünftigen Mittelweg finden. Und das, finde ich, kommt so ein bisschen zu kurz in der gegenwärtigen Diskussion, dass wir immer uns am Letzten orientieren und das natürlich dazu führt, dass dann die ganze Zugkraft aus solchen Initiativen genommen wird.
Ja, auch immer so, dass also, ob die unmündig wären oder das gar nicht selbst entscheiden könnten oder immer, das ist so. Prekäre Arbeitsverhältnisse fällt ja nach wie vor immer das Wort leider sehr häufig, und das finde ich halt sehr schade, weil das nicht dem gerecht wird. Und auch wenn keine Befristung ist, ein unbefristeter Vertrag kann auch gekündigt werden. Ja, auch das ist halt möglich und innerhalb der Probezeit auch ohne Grund. Also, ne, wo ist ja wirklich ein minimaler Schutz. Aber es ist halt immer schon so gewesen, dass die Zeitarbeitnehmer immer besonders des Schutzes der Regierung und der einzelnen Parteien da der Meinung waren, da müsste man immer was machen. Aber wir merken ja, dass es peu à peu sich doch eventuell wieder ein bisschen auflöst. Und wir werden ja, glaube ich, auch bei der aktuellen Wirtschaftssituation vielleicht auch nochmal wichtiger oder werden noch wieder wichtiger bei der Integration. Vielleicht ist man in diesem Zuge auch geneigt, dass man da vielleicht das eine oder andere doch nochmal lockert. Und wir werden es weiterhin ansprechen. Und ich hoffe auch, der Verband der GVP, dass der nicht müde wird, um es weiterhin anzusprechen, auch bei Hauptgewerbe, dass wir da vielleicht auch belasten dürfen. Das ist ja auch nochmal ein Thema.
Ja, gut, also Baustellen, wo man noch einen hätte mal einhaken kann, die gibt es natürlich genug. Und dann, man muss sicherlich auch sagen, dass diese Abkehr von der Schriftform hin zur Textform beim AIV auch ein Verdienst der Verbände oder jetzt des Verbandes ist, die das ja ständig vorgetragen haben in Berlin. Es kam sehr spät jetzt hier in das Bürokratisierungsentlastungsgesetz. Aber es ist immer drin und das muss man sagen. Also steht da Tropfen mit den Stein, sage ich immer, da kommt es auch auf einen langen Atem an. Auch wenn das natürlich langsam vorwärts geht, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Und das muss man sagen, da haben die Verbände auch einen sehr guten Beitrag geleistet, aber da darf natürlich nicht Schluss sein. Aber klar, du hast natürlich die Themen adressiert, dass man eben Fachkräfte über Zeitarbeit nach Deutschland holen kann, dass man über Sektoralverbote nachdenkt oder abschafft im Hauptgewerbe. Aber wenn ich mir, entschuldige jetzt diesen politischen Exkurs, aber dasjenige anschaue, was jetzt da gerade wieder mit der Öffnung der Möglichkeit, Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland über Zeitarbeit nach Deutschland zu holen, da fällt dir auch nichts mehr zu ein. Also was das wieder für Limitierungen für die Zeitarbeit bedeutet. Also da ist man ja dann wieder in der Diskussion prekär, ja, und ich will per am ersten Tag und 12-monatiges Kündigungsverbot. Und also abgesehen von der in Anführungsstrichen Diskriminierung, die dann ja eintritt, und der Differenzierung zwischen den ausländischen Fachkräften, den inländisch beschäftigten Zeitarbeitnehmern, also die Besserstellung, die damit verbunden ist, die ja auch irgendwo einer Rechtfertigung bedarf, bin ich der Meinung, wenn das jetzt hier so weitergeht, also dieser Prozess auf der Grundlage geführt wird, dann kann man es dick lassen, weil dann ist es auch mit Blick auf Kontingente, die von der Bundesagentur für Arbeit freigegeben werden müssen, dann in Kraft treten zum 1.1.26. Ja, bitte, also...
Tempo ist anders, ja.
Ja, also das ist dann alles wieder so verkopft und eingeschränkt reguliert und meines Erachtens ist das schon ein Rohrkrepierer, bevor man überhaupt sich ernsthaft mal damit befasst hat. Also klar, das ist erstmal eine Ressortabstimmung, diese Formulierungshilfe in Anführungsstrichen. Aber das war jetzt ja auch nicht, ist ja nichts Neues, dass dann die Regulationen der Zeitarbeit da wieder eine Rolle spielen. Aber das ist natürlich nicht ansatzweise weckt das Potenzial, was da eben in der Zeitarbeitsbranche drinsteckt beim grenzüberschreitenden Recruiting und natürlich dann auch im Sinne der Gesellschaft da an Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Also ich verstehe da die ein Stück weit zumindest die Sorge, dass man da gewissen Missbrauchserscheinungen vorbeugen möchte, aber das ist auch wieder so ein Thema, dass man das Ganze jetzt wieder so eng zürt, dass man nachher sagt, da haben wir 500 Arbeitskräfte mitgewonnen. So, und dann lohnt sich der ganze Aufwand einfach nicht.
Ja, auch, also allein 12 Monate Dauerbeschäftigung, also dass die da, das ist ja schon, wir wissen, ich weiß ja nicht, wie es sich entwickelt hat, aber die durchschnittliche Überlastungsdauer war irgendwie die Verweildauer eines Zeitarbeitnehmers in der Zeitarbeit, habe ich immer mal gehört, 3 Monate.
Ja, so wenn man nicht 12, so mit drunter, ja, das ist richtig.
Ja, auf jeden Fall unter 12. Das heißt ja, das ist, und es ist ja dann, wenn es 3 Monate aktuell sind, oder vielleicht ist es auch 4 oder 5 hochgegangen, was ich mir wünschen würde, aber das ist ja Nummer 12, ist ja schon mal eine Nummer. Und was willst du denn dann machen? Du testest doch auch, ne? Wir wissen doch alle, wir stellen jemanden ein und dann funktioniert es nicht. Wie will ich denn dieses Risiko? Ja, das macht doch auch kein Inländisch, auch wenn es nicht Zeitarbeit ist, würde ich doch auch nicht jemanden einstellen, okay, der muss mindestens 12 Monate da bleiben. Was ist denn die Idee dahinter? Warum unterhalten die sich denn nicht mal mit der Branche Zeitarbeit, um mal zu sagen, ist das überhaupt realisierbar? Was könnte man machen? Was könnte man anbieten? Was wäre denn so eine Bedingung? Na, dass die nicht für einen Tag das irgendwie machen, alles gut, aber
ja, möglicherweise, das ist aber auch jetzt eher Mutmaßung, denn positives Wissen schwingt ja auch so die Angst und Sorge mit, dass man sozusagen aus Drittländern Arbeitskräfte hier reinholt und dann binnen kürzester Zeit dann hier entlässt, ohne diese in Anführungsstrichen Jobgarantie von 12 Monaten. Und dann sitzen die Leute hier, möglicherweise dann ohne Aufenthaltstitel, der dann ja auch möglicherweise da an diesem Arbeitsvertrag hängt. Dann hast du die Thematik, was tun mit diesen Menschen? Ne? Abschieben, rauswerfen, alles schwierig in der heutigen Zeit und auch möglicherweise auch dann ein politisches Thema auf einmal wieder, dass du dann Drittstaatler hier im Inland hast, die aber keinen Job haben. Und wissen wir alle, wie da die gegenwärtige politische Diskussion ist von gewissen Parteien und ja, Denkensweisen, könnte das auch ein Grund sein, warum man da etwas vorsichtiger rangeht. Aber das ist jetzt mutmaßlich, das kann ich dir nicht sagen, ob das so ist.
Aber ob wir in der EU rekrutieren und das da den Fall haben, ne, da ist es ja auch nicht automatisch so. Also ist ja auch da gelöst. Also wir können ja innerhalb der EU können wir ja Mitarbeiter einstellen. Das funktioniert ja, ich glaube, 82% der Branche, wenn wir in der Zeitarbeit uns Mitarbeiter aus dem Ausland bekommen, aus Polen. Fand ich auch ganz interessant. Die Statistik habe ich jetzt in der Lündung-Studie gesehen, habe auch einen Podcast dazu gemacht, freue ich euch da gerne drauf, aber ich glaube, die erscheint wahrscheinlich ein bisschen eher oder mal gucken, ob die Folge jetzt davor erscheint, dass ihr da auch darüber informiert seid. Aber ist halt, warum soll da ein Unterschied sein, ob der außerhalb der EU ist? Ja, da haben wir das gleiche Thema, aber
na gut, du hast natürlich direkt den Unterschied, weil innerhalb der EU hast du ja Freizügigkeit, ne? Also da kannst du ja sozusagen überall deine Arbeit aufnehmen, wenn das natürlich Drittstaatlern nur eingeschränkt möglich ist und man dann vielleicht auch aus politischen Erwägungen davor zurückstreckt, das Ganze eben zu breit zu machen, weil man eben befürchtet, dass das dann was da auf die Mühlen von gewissen Parteien ist, wenn das dann zu weit geöffnet wird.
Mhm. Ja. Okay. Ja, wir werden es sehen, wir werden es begleiten. Es wird nicht langweilig, es ist weiter entspannt, aber jetzt freuen wir uns erstmal darüber, dass zum 1.1. die Textform jetzt wohl kommt, wenn der Bundesrat seinen Go gibt am 18.10. Und dann gucken wir gemeinschaftlich ja Tarifvertrag, GVP, das wird sicherlich nochmal ein Thema sein, wie das voranschreitet. Dann haben wir jetzt ein paar Events, die in den nächsten anstehen. Jahresendspurt ist dann und ja, wir werden es weiterhin begleiten. Alex, vielen Dank für deine Expertise. Ich dachte eigentlich, oh, heute können wir mal 10, 15 Minuten, aber wir haben trotzdem wieder ein bisschen über andere Themen auch noch gesprochen.
Ja, wenn die alten Herren mal ins Labern kommen. Ja.
Aber schön, ich finde es gut und das höre ich ja auch mal von den Hörern und von den Zuschauern, dass sie das mögen, dass die sich freuen, dass du da dein Wissen auch teilst. Ist ja nicht selbstverständlich, weil ist ja kostenlos. Jeder kann das kostenlos konsumieren und da teilst du dein Wissen. Das macht ja nicht jeder. Okay. Ja, vielen Dank. Meldet euch gerne beim Alex, werdet Kunde bei ihm, ruft ihn an, lasst euch da, holt euch da die Unterstützung von CMS und Dr. Alexander Bissels. Kontakt ist unten verlinkt und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Alex, vielen Dank und bis bald.
Ciao. Mach's gut. Tschüss.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.